Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Stell dir vor, du stehst mitten in der Allianz Arena, 90.000 Fans toben und du musst das alles in Worte fassen. Hör zu.
Der letzte Teil der Krönungszeremonie steht an. Es kann nur einen Herrscher in der Königsklasse geben, Paris Saint-Germain oder Inter Mailand. Der ist gut durchgespielt, top gespielt! Achraf Hakimi, der Ex-Inter-Spieler, es ist ein Klassiker und dann ausgerechnet im Finale der Champions League. Ganz rechts ist der Platz da für Doué. Désiré Doué! PSG dominiert Inter. Der ballführende Spieler im letzten Drittel von Inter hat kaum Ruhe. Das ist irgendwie so, man will zu Hause schlafen im Bett, aber irgendeiner der Nachbarn macht immer Party. Es ist Pause. PSG führt mit 2:0 gegen Inter Mailand. Bei den Interisti, die müssen nicht nur ein Zimmer streichen, die müssen das ganze Haus renovieren, damit das was wird. Damit die nochmal zurück einchecken in diese Partie. Das ist herausragend kombiniert mit Doué rechts. Désiré Doué! 3:0! Hat den ganzen Raum! 4:0! Richa Kvaratskhelia! Kommt durch! 5:0! Und da ist Marquinhos. Er ist jetzt schon am Weinen. Er kann es gar nicht fassen. Als wäre es sein Neugeborenes. Champions League-Sieger 2024-25 Paris Saint-Germain!
Willkommen zurück bei Die Stimme des Sports. Ich bin Debbie Dobratz und heute begrüße ich zu einer ganz besonderen Folge den Live-Kommentator Lukas Esser. Lukas ist bekannt aus der Bundesliga, der Serie A, der Champions League. Kommentierte zuletzt das Champions League-Finale von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand in München zusammen mit Marcel Reif. Er verbindet technische Expertise, emotionale Sprache und echte Stadionatmosphäre. In den nächsten Minuten blicken wir hinter die Kulissen. Wir fragen nach seinem Weg vom Studium zur Live-Moderation, erkunden seine intensivsten Momente bei Geisterspielen in Italien und erleben seine Emotionen beim Champions League-Finale hautnah. Wir starten mit dem Karriere-Highlight. Erstmal hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Debbie.
Die Stimme, die spricht schon für sich, ne? Ist Wahnsinn.
Ich möchte mich auch noch für die ganzen Blumen in der Einleitung bedanken. Das war ja ein bunter Strauß.
Ja, du bist ja auch ein bunter Strauß.
Ich gebe mir Mühe. Ja. Ja, auf jeden Fall, muss ja sein.
Und dein Highlight jetzt eben, gar nicht so lange her, war das Champions League-Finale in München. Erzähl uns davon.
Es war wirklich das bisherige Karriere-Highlight. Ich habe schon einige große Spiele kommentiert vor Ort, aber das ist bei allem noch mal größer. Es ist alles ausverkauft, auch die Kommentatorentribüne natürlich. Ich glaube, es waren über 135 Positionen dort besetzt.
So viel Platz ist da.
So viel Platz wird da gemacht. Da wird extra noch ein bisschen erweitert für so eine große Partie. Und du hast ein extrem hohes Star-Aufkommen. Vor mir zum Beispiel saß Alphonso Davies, der verletzte Spieler von Bayern. Mhm. Also da sind dann wirklich aktuelle Fußballer. Es sind Promis aus allen möglichen Bereichen. Egal, wo du hinguckst, irgendwo ist gefühlt immer jemand, den man kennt.
Trifft man sich dann auch mal kurz? So.
Nur mit den Experten eher. Also wenn du mit den Jungs zusammenarbeitest, dann mit ehemaligen Spielern, die dann entweder dein Co-Kommentator sind oder im Bereich Moderation mitwirken, mit denen bist du dann schon auch mal unterwegs und gehst danach noch schön zu Abendessen, unterhältst dich mit denen, bereitest dich mit den Experten vor. Aber sonst, man sieht sie. Ab und zu kennt man natürlich auch welche, auch persönlich, aber sonst hast du nicht so viel Kontakt zu den Promis.
Dein Co-Kommentator ist ja auch Promi genug eigentlich, ne?
In dem Fall war mein Co-Kommentator Marcel Reif, der ist Promi genug, der ist gefühlt mehr Promi als Co-Kommentator. Auch wenn du mit ihm bei Bayern-Spielen bist, so in der Champions League, und du läufst vom Spielfeldrand über die Tribüne nach oben zum Kommentatorenplatz, der kommt da gefühlt gar nicht durch. Überall die Fotowünsche, jeder will kurz mit ihm reden und da merkt man schon, was der in seinem Leben in dem Bereich geleistet hat.
Eine Legende.
Eine absolute Legende. Der ist wahnsinnig bekannt und immer noch aktiv in der Szene, im Moment vor allem auch in Podcasts oder als Experte.
Nehm uns doch mal mit zurück zu dem Tag. Wie war der Tag für dich? Von morgens beim Frühstück bis dann nach Ende des Spiels?
Also ich bin so gegen 8 Uhr aufgestanden und dann habe ich mich klassisch auf so ein Finale in München vorbereitet.
Ja?
Mit einem Weißwurstfrühstück, aber natürlich ohne Weißbier.
Alkoholfrei vielleicht.
Auch das nicht,
okay.
Auch das nicht. Aber es gab natürlich süßen Senf. Und
ja,
ich habe mich da schon mit einem Kollegen unterhalten, was an dem Tag alles ansteht. Social-Media-Geschichten, wie wir die Sendung gestalten vor der Partie, was mit dem Kommentar ist, was gibt's für neue Infos zur Eröffnungsshow von Linkin Park. Alles so organisatorische Dinge. Und ich muss sagen, an dem Tag hatte ich wirklich kaum Ruhe. Also ständig wollte irgendjemand was von mir. Ich bin zum Glück am Vortag angereist, hatte also dann schon die Nacht in München gehabt und am Tag des Spiels, da war überhaupt keine Ruhe. Ständig irgendwelche Anfragen, Social Media, hier noch was für eine Online-Sendung, irgendwelche Aufsager, Einschätzungen und dann natürlich auch noch viel Organisatorisches. Also am Spieltag selber war gar nicht mehr so richtig noch die Zeit, sich auf die Partie vorzubereiten. Mhm. Das musste natürlich vorher alles erledigt sein, weil da dann nicht mehr die Zeit blieb.
Wie lang dauert so eine Vorbereitungsphase, speziell bei diesem absoluten Höhepunkt?
Bei diesem Höhepunkt war das tatsächlich ein bisschen was Ausgiebigeres als normal. Mhm. Also da stehst du länger am Buffet und bist am Essen und hast was zu tun. Es ist einfach so, dass du auch versuchst, spezielle Geschichten nochmal herauszufiltern,
ja,
über die Spieler, über die Vereine, die vielleicht eben noch nicht vorher erzählt wurden. Und da hast du natürlich einen extrem hohen Rechercheaufwand. Du kannst das auch mit deutlich weniger Recherche kommentieren, so ein Spiel. Willst du natürlich nicht. Du willst an dem Tag X deine beste Leistung hinbringen. Und darum bereitest du sehr, sehr viel vor. Es ist ein Riesenstapel, den du nachher hast an Blättern. Du hast unfassbar viele Infos in deinem Kopf und am Ende benutzt du davon vielleicht 10%. Du musst natürlich gucken, dass du die richtigen Infos dann einsetzt.
Zu der Struktur von so einem Fußballspiel beziehungsweise dem Kommentieren eines solchen Fußballspiels kommen wir nachher noch. Ich würde jetzt gerne nochmal zurück zu dem Tag gehen. Wann warst du denn dann im Stadion? Um wie viel Uhr?
Ungewöhnlich früh. Also
ja?
Normalerweise gehe ich nicht so früh zu einem Champions-League-Spiel. Ich habe das Hotel gegen 16 Uhr verlassen.
Mhm.
Da war noch die Überlegung, was machst du? Fährst du Taxi? Gehst du in die U-Bahn, um so ein bisschen die Stimmung mitzunehmen? Am Ende habe ich geguckt, es war kein Verkehr. Die U-Bahn war, glaube ich, schon relativ überlaufen. Darum bin ich mit dem Taxi gefahren. Bin da rein und es hatte eigentlich die ganze Woche geregnet bis auf den Vortag des Spiels. Und genau am Spieltag war es irre heiß.
Mhm.
Das Taxi hat 2 oder 33 Grad angezeigt.
Mhm.
Ich klebte da gefühlt schon an den Ledersitzen. Bin dann an der Arena gewesen, das ging schnell. Das war vielleicht 16.20 Uhr.
Mhm.
Und habe dann eben geguckt, wie ich in die Arena komme. Also normal ist das immer ein gewisser Weg bei, in Anführungszeichen, gewöhnlichen Champions-League-Partien. Das war diesmal auch ein bisschen anders. Musste ich erstmal suchen, wo genau ich da rein durfte. Hat ein bisschen Zeit gedauert und ich habe auch ziemlich geschwitzt.
Also es war so ist man dann gut vorbereitet für so
absolut.
Spiel.
Ich hatte meine ganzen Sachen dabei, also meine Aufschriebe, mein PC.
Mhm.
Und das war aber klug. Ich hatte meinen Anzug auf der Schulter, also den hatte ich noch nicht angezogen, weil ich einfach den nicht vollschwitzen wollte.
Also vorausschauend von dir.
Das war vorausschauend. Das ist Erfahrung, die ich in der Vergangenheit schon gemacht habe. Bei heißen Spielen sollte man eher den Anzug erst in der Arena anziehen.
Kommentierst du im Anzug, gell?
Ich kommentiere vom Prinzip im Anzug, aber das liegt halt häufig daran, dass ich vor dem Kommentieren noch am Spielfeldrand bin.
Mhm.
Und da werde ich dann in die Live-Sendung eingeblendet, also bin vor der Kamera aktiv. Und da ist es bei uns schon in der Regel so, dass wir von unserem Ausstatter Anzüge bekommen. Es ist schon auch öfter mal leger, also es ist kein Vollanzug. Wir haben dann oft 2 verschiedene Farben an. In seltenen Fällen Krawatten. Beim Champions-League-Finale war es jetzt der Fall, aber normalerweise dann auch offenes Hemd, so ein bisschen aufgeknöpft. Nicht zu versteift.
Ja, soll ja auch zum Sport passen.
Es soll zum Sport passen. Champions-League ist natürlich ein bisschen ein glänzendes Element
ja,
beim Sport. Darum ist es auch ein bisschen schicker, aber es ist jetzt nicht zu übertrieben. Und danach gehe ich halt relativ schnell auf die Kommentatorenposition.
Ja, musst du ja. Da kommst du ja sonst in Zeitverzug.
So ist das. Und da bleibt halt dann auch einfach nicht mehr die Zeit, sich umzuziehen. Also sitze ich einfach da im Anzug, weil es nicht anders geht.
Die Kommentatorenkabinen sind relativ weit oben, glaube ich, dass man gut sieht. Vom Spielfeldrand da hoch, wie lange dauert's?
In München ist es kein Problem.
Ja?
Da kannst du wirklich vom Spielfeldrand so ein kleines Türchen öffnen, da stehen dann Leute, die kontrollieren deine Akkreditierung. Von dort sind das einige Treppenstufen, aber du musst dann nur eine Ebene hoch und dann bist du eben schon auf deiner Kommentatorenposition. In München, wie mittlerweile fast in allen Stadien, ist es so, die sind recht offen. Also du hast gar keine Kabinen mehr um dich rum, gar keine Trennwände, sondern das ist ein riesenlanger Tisch, das über verschiedene Stufen hinweg, also sind verschiedene Tische. Und da hast du dann so in der Regel deine drei Plätze, die jetzt beim Finale auch alle besetzt waren neben mir. Also es ist dann relativ wenig Platz.
Um dann auch so die Atmosphäre vom Stadion natürlich mitzunehmen. Deshalb keine abgeschlossenen Kabinen mehr.
Du nimmst da auf jeden Fall die Stimmung aus der Arena mit. Es kann auch passieren, war letzte Saison bei mir mal der Fall in Dortmund, dass ich dann die volle Bierdusche abbekommen habe.
Auch nett.
Auch nett. Ich habe den Jungs dann gesagt, ich habe euch doch schon darüber informiert, dass ich kein Bier trinken darf während des Spiels. Da musst du auch ein bisschen lachen. Und dann war gut. Ich habe mich da kurz gemutet, dass keiner was hört. Und dann war eine witzige Situation.
Ah, das geht. Man ist da dann doch relativ nah bei den Fans auch.
Es kann passieren.
Ja?
Also manchmal sitzt du wirklich so, dass sie direkt hinter dir sind.
Das macht dann Spaß, oder?
Das macht schon Spaß. Das ist schon ganz witzig. Also du unterhältst dich natürlich auch vor der Partie oft mit den Fans.
Ja.
Fragst so ein bisschen, was erwarten sie vom Spiel? Wie war die Anreise? Da kommen auch immer coole Geschichten raus, die du dann nachher im Kommentar erzählen kannst. Also gerade bei so Finalspielen gibt es ja auch verrückte Anreisewege, wo dann irgendwelche Jungs über
Italien
drei Stationen
und Frankreich
fliegen
und so,
oder sonst was. In dem Fall war es so, Paris und Mailand, nicht so weit weg, da waren ganz, ganz viele Menschen, die sich einfach das Auto genommen haben, weil das geht zu fahren, das ist nicht so wild. Und da gab es auch eine ganz kuriose Szene. Vor der Arena stand ein älteres Auto und da sind ein paar Jungs aus Paris gekommen und das Auto hat wirklich vor der Arena den Geist aufgegeben.
Nein.
Also es heißt, das Auto war zwar kaputt,
aber sie waren
geschafft.
Da.
Sie waren da, die haben einfach das Auto dahingestellt, da stand das Warndreieck. Und sie haben es geschafft. Ich glaube, das war irgendwie für die eine großartige Geschichte. Das werden die ihr Leben nie vergessen.
Ja.
Auto, egal, wir haben es zum Spiel geschafft.
Es ist ja auch nicht etwas Alltägliches, beim Champions-League-Finale dabei zu sein.
Es ist in allem ein Ticken anders. Wenn du ein Bundesligaspiel hast, ist toll. Wenn du ein normales Champions-League-Spiel hast, das ist schon immer das besondere Kribbeln. Aber das Endspiel, das macht nochmal irgendwas ganz Besonderes mit einem. Das merkst du auch bei den Fans. Die sind so gespannt. Die zahlen so viel Geld für diese Tickets. Wir haben dann auch vom Social Media Team aus noch zwei Jungs interviewt. Da war ich nicht dabei. Ich habe es nachher nur gesehen. Und die haben halt gesagt, sie haben für die zwei Tickets 7.000 Euro bezahlt.
Oh.
Das ist so.
Ja,
das,
gut,
was du
aber
liefern musst.
Das ist natürlich auch ein Traum von manchen Menschen. Und dann sparen die da auch eine Weile drauf.
Definitiv.
Jetzt erzähl uns doch mal, woher du eigentlich kommst, also aus welcher Fernsehbranche genau, weil die Zuhörerinnen jetzt hier kennen dich vielleicht gar nicht so doll aus dem deutschen Fernsehen.
Das ist definitiv so. Im Moment bin ich in der Schweiz aktiv, eben für einen dortigen Pay-TV-Sender. Früher bin ich allerdings auch in Stuttgart aktiv gewesen, schon während meines Studiums beim SWR und dann auch eben für Beiträge bei der ARD. Und da habe ich dann hier in der Region wirklich alle möglichen Sportarten gemacht. Also da habe ich wenig Fußball begleitet, viele zusammenfassende Beiträge gemacht. Da war Wasserball dabei, hatte
ich
auch schon mal einen Beitrag hier im Podcast. Ich hatte einmal die Europameisterschaft im Cheerleading. Ich meine, das wäre auch in der Scharena gewesen. Solche Geschichten, also da war viel Recherchearbeit dabei und da habe ich auch viel gelernt. Also es ist vom Prinzip gar nicht so wichtig, welche Sportart man macht. Das Wichtige ist, dass man die Werkzeuge hat, um sich eben darauf vorzubereiten.
Und dann wirkt es immer so, als hätte man unglaublich viel Ahnung.
Das wirkt hoffentlich so.
Ja.
Du unterhältst dich ja auch viel mit Menschen, die dann Ahnung in der Materie haben und versuchst natürlich, dich da möglichst gewissenhaft reinzuarbeiten. Wobei das natürlich was komplett anderes ist, wenn du jetzt 2 Minuten Zusammenfassung machst, oder halt das gesamte Sportereignis live kommentierst. Das sind nochmal komplett andere Dimensionen, auch in der Vorbereitung.
Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ist hier ein Live-Kommentator, der in der Schweiz arbeitet. Was macht der bei der Sportregion Stuttgart, bei der Stimme des Sports? Der redet auch kein Schwäbisch, der redet ziemlich Hochdeutsch. Erzähl uns doch mal, Lukas, wo du herkommst und wie du da gelandet bist, wo du jetzt bist.
Ich kann schon Schwäbisch schwätzen, wenn ich will.
Aber
das ist kein Problem.
Scotcher?
Ah ja, klaro. Ich komme aus dem Schurwald tatsächlich. Aus Börtlingen heißt das. Das ist ein kleines Dorf. Dort bin ich auch aufgewachsen, hatte aber relativ früh die Idee, Sportkommentator, Sportmoderator zu werden.
Ah, das war schon so der Plan, ja?
Das war der Plan tatsächlich. Ich weiß nicht, wie alt ich genau war, 9, 10 Jahre vielleicht. Mhm. Und da habe ich damals eben auch schon eine Begeisterung gehabt für den Sport. Ich habe selber Fußball gespielt und hatte mir das dann irgendwann in den Kopf gesetzt. Damals war es so, meine Eltern, die hatten nur die öffentlich-rechtlichen Programme. Mhm. Champions League habe ich recht wenig gesehen, aber es waren die Highlights. Und zwar durfte ich damals zu meinem Nachbarn teilweise, der war damals schon Rentner, und bei dem habe ich dann immer Champions League gucken dürfen. Mhm. Und da war ich damals schon so begeistert von dieser Hymne, von allem drumherum, dass ich gesagt habe, ich habe da Lust drauf und jetzt versuche ich meinen Weg in die Richtung zu gehen.
Und dann hast du dein Abi gemacht und hast dich dann dafür entschieden, Sportpublizistik und Sportmanagement in Tübingen zu studieren.
Das war ein Prozess tatsächlich. Also die Entscheidung wurde mir so ein bisschen abgenommen. Also ich wollte immer dieses Sportpublizistik-Studium in Tübingen machen im Bachelor, hatte aber zunächst lange keine Rückmeldung von der Uni Tübingen und habe mich dann, weil ich eine Zusage in Karlsruhe hatte, in Karlsruhe eingeschrieben.
Ja.
Dann bekam ich eine Zusage von Stuttgart für Sportwissenschaft, habe mich in Karlsruhe exmatrikuliert und in Stuttgart eingeschrieben.
Ja.
Und nicht lange, bevor das Studium in Tübingen hätte losgehen sollen, habe ich da eine Zusage bekommen. Das heißt, ich habe Stuttgart den Rücken gekehrt und bin dann nach Tübingen gegangen, weil das einfach der spezifischste Studiengang damals war. Also es war wirklich Sport mit Journalismus und das gab es halt damals noch nicht so häufig. Mhm.
Würde jetzt aber der Laie sagen, das bezieht sich mehr aufs Schreiben und gar nicht so doll auf Moderation selbst?
Man hat so ein bisschen von allem dabei gehabt. Mhm. Also die Grundlage finde ich auch absolut richtig im Journalismus sind die verschiedenen Formen des Schreibens.
Ja.
Da hatten wir natürlich Seminare und das ist das Gute. Wir hatten viele Geschichten bei entweder ehemaligen Journalistinnen und Journalisten oder noch aktiven. Mhm. Und da hast du das dann einfach gelernt, auch in der Praxis. Wir hatten aber genauso zum Beispiel ein Moderationsseminar. Was wir nicht hatten, war Kommentierung. Das ist eigentlich eine Sache, die fehlt.
Das hast du dir dann selbst beigebracht?
Du machst das schon viel auch einfach learning by doing.
Ja?
Das ist definitiv so. Also ich habe früher dann auch Fußballspiele laufen lassen, den Ton ausgemacht und selber kommentiert.
Nee.
Und habe die dann nachher auch geguckt und analysiert, was gefällt mir nicht so.
Hast du dich dann selber aufgenommen?
Ja. Das ist ja am Anfang ein bisschen komisch für alle, wenn man die eigene Stimme hört.
Ja.
Aber bei uns in der Branche ist das natürlich nach kürzester Zeit weg. Hörst du das an, denkst dir, das hast du gut gemacht, das hast du nicht so gut gemacht. Du beschäftigst dich ja auch mit anderen Kommentatoren. Mhm. Mit Literatur gibt es wenig dazu, aber es gibt immerhin so ein bisschen was, so journalistische Leitfäden. Und dann machst du so ein bisschen deinen Weg.
Und das war jetzt aber erstmal nur der Bachelor?
Das war der Bachelor.
Und während des Bachelors hast du schon angefangen, für den SWR zu arbeiten?
Am Anfang war es ein Praktikum.
Ja.
Da war ich erst in der Hörfunkredaktion. Hm. Das ging relativ kurz. Dann bin ich rüber. Ist im Grunde genommen derselbe Raum, großer Raum. Und war dann bei den Mädels und Jungs vom Fernsehen. Und da habe ich dann angefangen, wirklich mit ganz einfachen Arbeiten, Recherchieren, Vorbereitungen für Moderationen, sogenannte Matzen, das heißt, wenn ein Reporter ein Fußballspiel zusammenfasst oder ein anderes Sportereignis, sitzt du daneben und guckst dir das Spiel an und sagst dann dem Cutter, welche Szenen sollen reingeschnitten werden, was brauchen wir, wie lang wird die Zusammenfassung. Und da bist du dann halt erstmal unterwegs und guckst dir so ein bisschen an, wie läuft das alles ab.
Das heißt, du hast dich damals auf gut Glück, in Anführungsstrichen, auf dieses Praktikum beim SWR beworben und hattest dann noch mehr Glück und hast einen Fuß in die Tür bekommen.
Ich denke, es war auch viel Eigeninitiative dabei.
Ja.
Es ist so gewesen, dass ich mich beworben habe, dann hat das auch geklappt. Und nachdem ich mal ein Fußballspiel gematzt hatte, also die ganzen Vorbereitungen übernommen habe, habe ich den Cutter gebeten, ob ich das auch mal selber einsprechen dürfte. Mhm. Ich meine, es wäre damals VfB oder SC Freiburg gewesen. Und der hat dann auch gesagt, das können wir machen. Das war eine recht lange Zusammenfassung, vielleicht so 12 bis 15 Minuten. Ich bin dann in die Sprecherkabine und habe diesen Beitrag eingesprochen. Daraufhin habe ich den Beitrag einfach an meine Chefs weitergeleitet. Die haben sich das angeguckt. Und relativ kurz darauf kam die Nachricht, pass auf, machen wir nicht lange rum, am nächsten Wochenende machst du selber Beiträge. Und so ging es dann los, dass ich kurze Zusammenfassung gemacht habe. Dem Cutter damals habe ich im Nachgang noch Gummibärchen vorbeigebracht als Dankeschön. Und so ist das Ganze auch aus Eigeninitiative heraus entstanden. Aber natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man im richtigen Moment an der richtigen Stelle ist.
Ja, ich denke, es ist nicht so einfach, in Anführungsstrichen, bei einem Fernsehsender generell reinzukommen. Ich meine, das hast du ja selber auch erfahren.
Das ist so. Ja. Und das dauert sicherlich auch seine Zeit. Also es ist so, dass es wenige Stellen gibt, wenige Jobs. Und da muss man gucken, wie man seinen Weg findet. Es geht manchmal auch ein bisschen langsam voran. Und dann versucht man eben zu gucken, wo ist der beste Weg für mich? Wie kann ich da eben erfolgreich auch agieren?
Dann hast du nach dem Bachelor noch deinen Master drangehängt. Warst du während der Zeit in deinem Master auch noch für den SWR tätig? Oder
am Anfang
hast du dich
war
da?
Ich noch tätig.
Ja.
Ich habe diesen Master im Sportmanagement extra deswegen gemacht, für den Fall, dass sich eben auch in der Branche nichts ergibt.
Ja.
Also ich hatte schon den klaren Plan, aber ich wollte mich dann auch noch eben im Wirtschaftlichen aufstellen, dass du halt die Möglichkeit hast, in die freie Wirtschaft zu gehen, sollte es nicht funktionieren. Weil man auch weiß, der Einstieg ist eine ganz, ganz komplizierte Geschichte, gerade für Live-Kommentierungen. Es gibt so wenig Jobs, so viele Menschen, die es machen wollen. Ich war bei einigen Castings, auch von recht namhaften Unternehmen, wo es dann nicht geklappt hat. Ich war, glaube ich, 2014 bei Sky. Da waren viele tausend Bewerberinnen und Bewerber. Und am Ende war ich unter den letzten 10 oder 12 waren es vor Ort. Da hast du dann über 3 Tage ein Casting gehabt, Allgemeinwissenstest, Regeltests im Fußball, hast Fußballspiele kommentiert, Moderation gemacht. Und am Ende hat es aber nicht gereicht. Und dann bringt es dir nicht so viel da gewesen zu sein, außer Erfahrung. Du hast einfach am Ende den Job nicht.
Wie gehst du denn oder bist du damals mit sowas umgegangen, mit solchen Rückschlägen? Es ist ja nun mental auch nicht ganz so einfach.
Es ist mental nie einfach, wenn irgendwas nicht klappt. Gerade weil man auch weiß, irgendwann muss es dann klappen, wenn du in die Branche kommen willst. Trotzdem war für mich immer so die Ausgangslage, dass ich mir gedacht habe, es gibt immer Stromschnellen irgendwo. Und man wird schon irgendwie schaffen, das Schiff in vernünftige Bahnen zu lenken. Man muss ja einfach gewisse Hindernisse überwinden und es wird Rückschläge geben, auch in Zukunft. Aber das Entscheidende ist, dass man damit so umgeht, dass man irgendwie versucht, daraus Kraft zu ziehen und möglichst weiterzumachen. Natürlich, am Anfang ist das nicht einfach. Direkt, wenn du da die Absage bekommst, hast du auch damit zu kämpfen. Das ist definitiv so. Aber dann musst du halt versuchen, das Ganze irgendwie in Kraft wieder umzuwandeln und zu gucken, dass du weiter deinen Weg gehst.
Wurde dir denn mitgeteilt, warum es nicht gereicht hat? Konntest du dich dann hinterher zumindest irgendwie anpassen, verändern, weiß ich nicht, oder da wenigstens was mitnehmen?
Also im Regelfall ist es, glaube ich, so wie fast überall, dass eben kein Grund mitgeteilt wird.
Ja.
Kann man ja auch ganz gut erklären aus personaler Sicht. Aber es ist natürlich unbefriedigend. Du weißt nicht so richtig, woran hat es jetzt gelegen? Waren die anderen besser? Hast du irgendwas in eine falsche Richtung gemacht? War es die Art und Weise, die nicht gefallen hat? Oder war es irgendwas Grundlegendes, was nicht gepasst hat?
Du, laut meiner Recherche, warst du mal im Gespräch für eine Position in Köln. Ist das so?
Das musst du mir sagen. Vielleicht habe ich das gar nicht mitbekommen.
Es muss wohl auch so vor 10 Jahren gewesen sein. Da gab's wohl mal eine Position beim 1. FC Köln, für die du wohl gehandelt wurdest.
Das habe ich tatsächlich dann gar nicht mitbekommen, aber ich bekomme auch nicht alles mit.
Ach was.
Das kann gut, das kann gut sein, dass ich nicht alles mitbekomme.
Gab's einen Artikel in einer sehr großen deutschen
Zeitung. Okay, das ist ja schön, dass ich auch was Neues erfahre.
Aber es ist auch ungefähr 10 Jahre her wohl.
Habe ich zu wenig Zeitung gelesen, offensichtlich.
Ja, gut, dass du das noch nicht wusstest.
Du eröffnest
das ist ja auch
mir
interessant.
Hier neue Horizonte.
Ja, wer weiß, mit deinem Sportmanagement-Master ist ja alles offen.
Das ist alles offen. Man kann auch immer noch jetzt, wenn man sagt, es gibt irgendwas, ist schon mal eine gute Grundlage, dass man zumindest eben auch diesen wirtschaftlichen Hintergrund mitgenommen hat.
Und dann hast du aber während deines Masters dich schon woanders beworben oder hast auch Castings gemacht, um dann eventuell dort Fuß zu fassen, ja?
Generell war ich während meines Studiums schon recht aktiv, auch schon im Bachelor. Ich bin da auch dran geblieben, habe natürlich versucht, Kontakte zu knüpfen. Und eines Tages während meines Masters habe ich dann gelesen, dass eben der Schweizer Pay-TV-Sender Teleclub, so hießen sie damals, die Champions-League-Rechte gekauft haben. Und mir war klar, wenn ich mich in Deutschland bewerbe und ich will direkt Champions League kommentieren, das kann schwierig werden. Es gibt immer mal Glücksfälle, da funktioniert sowas. Aber Ich glaube, damals war ich auch noch nicht vernetzt genug, als dass das hätte klappen können. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt versuchst du doch mal, da irgendwie die Tür zu öffnen. Ich hatte keinerlei Kontakte und habe mir dann überlegt, was tust du jetzt? Und dann habe ich in der Abo-Hotline angerufen. Dazu muss man sagen, damals war das Handysystem ja noch so, dass man für die Minuten bezahlt hat. Mhm. Ich war Student, in die Schweiz zu telefonieren, war teuer. Ich habe mir gedacht, okay, hoffentlich dauert es nicht zu lange. Das war eine kuriose Situation eigentlich.
Ja, ist kurios genug, wenn man bei der Abo-Hotline anruft und sich
man muss bewerben möchte. Kreative Wege finden manchmal. Ich war dann wirklich lange in der Abo-Hotline. Ich glaube, ich habe da bestimmt mit diversen Stellen über eine halbe Stunde telefoniert. Und irgendwann bin ich im Marketing gelandet. Und da war dann eine nette junge Dame oder eine Dame, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wer es war. Und die hat mir dann eine E-Mail-Adresse gegeben, und zwar die E-Mail-Adresse der Chefin. Hätte sie wahrscheinlich nicht machen dürfen, aber ich bin natürlich total froh darum, dass sie mir diesen Kontakt verschafft hat. Das hat lange gedauert, aber am Ende hatte ich eben einfach diesen Kontakt zu dem Pay-TV-Sender dort. Daraufhin habe ich eine Arbeit.
Du hast der Dame dann ein Video von dir geschickt?
Oder? Der noch nicht. Also die Dame hat mir die E-Mail-Adresse weitergeleitet. Ja. Und daraufhin habe ich ein Showreel gemacht, eine Arbeitsprobe, also von Zusammenschnitten meiner Arbeit beim SWR. Und habe das dann an die dortige Chefin geschickt. Und ich habe danach, ich glaube, 3 oder 4 Monate nichts gehört. Also es kam wirklich gar nichts. Für mich war das gar kein Faktor mehr. Also ich hatte das schon gar nicht mehr in meinem Kopf drin, dass ich da mal was hingeschickt hatte. Yeah. Und irgendwann schrieb mir dann ein Kollege von dort und sagte, Herr Esser, Sie hatten da ja mal was geschickt. Wir haben jetzt tatsächlich ein Casting. Möchten Sie vorbeikommen? Und dann habe ich damals geschrieben, ja, das gucke ich mir doch mal an. Komme ich vorbei? Und das war tatsächlich so, dass ich meine Masterarbeit abgegeben habe und das Casting war eine knappe Woche nach diesem Termin.
Ja.
Vorher hatte ich keine Zeit, mich darauf vorzubereiten und dann hatte ich eben diese knappe Woche und es ging darum, das wusste ich im Voraus, ich muss ein Spiel der Schweizer Fußballliga kommentieren. Davon hatte ich gar keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung.
Aber du hast ja vorhin schon gesagt, Recherche ist alles.
Das ist das Gute, wenn man dieses Werkzeug kann, das bringt einen, glaube ich, relativ weit. Und dann habe ich eben diese knappe Woche die ganze Zeit mich mit der Schweizer Liga beschäftigt, Spielernamen gelernt, die Vereine mir angeguckt, Stadien, was sind die Besonderheiten, Geschichten rausrecherchiert, also alles, was man so braucht, um ein Fußballspiel zu kommentieren und war da wirklich sehr, sehr aktiv. Also in der Woche habe ich, glaube ich, nicht viele andere Dinge getan. Es gibt auch ein paar Schweizerinnen und Schweizer, die sprechen so, dass man es nicht unbedingt versteht als Deutscher.
Ja.
Da muss ich
manchmal nicht so einfach.
Da musste ich erstmal so ein bisschen das Gespür für deren Sprache bekommen, für deren Dialekt.
Aber die kommentieren keine Spiele auf Schweizerdeutsch?
Nein, tatsächlich nicht. Bei den internationalen Ligen ist es sogar gewünscht, dass es Hochdeutsch ist.
Okay.
Und das war natürlich für mich das Thema, ich kann ja nur Hochdeutsch, also ich kann kein Schweizerdeutsch. Mhm. Darum war das ja eigentlich von der Perspektive aus kein Problem, wenn ich da eben in der Schweiz kommentiere. Und dann war eben dort das Casting.
Wie viele andere Mitbewerber waren dort?
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich weiß noch, das Casting, es wurde 2 Tage durchgeführt. Mhm. Und ich habe auch ein paar andere Kandidatinnen und Kandidaten gesehen. Aber dort kann ich dir nicht sagen, wie viele am Ende teilgenommen haben.
Mhm. Und dann?
Dann war das Casting. Damals habe ich dann eben auch Marcel Reif kennengelernt. Der hat das geleitet, also aus der kommentatorischen Sicht. Mhm. Er konnte das natürlich gut bewerten, was ist gut, was ist schlecht. Und meine Aufgabe war dann ursprünglich aus der Box heraus, also nicht im Stadion, sondern im Sender, eine Halbzeit zu kommentieren von diesem Schweizer Fußballspiel. Ich kann dir nicht mehr sagen, wer gegen wen gespielt hat.
Ist ja auch schon eine Weile
her. Ist schon eine Weile her. Man hatte erst Moderationen vor der Kamera. Ja. Da saß man eben in einem Fernsehstudio, hat dann diese Partie anmoderiert, ist dann in die Kommentatorenkabine, also im Sender sind das wirkliche Kabinen, kleine Räume, und hat dann eben dort kommentiert. Und normal war eben die erste Halbzeit geplant, darauf war ich auch eingestellt, ich hatte viele Geschichten, ich hatte wahnsinnig viele Informationen über die Spieler, viel zu viel, viel zu viel. Hab dann angefangen zu kommentieren und vom Gefühl her lief es gut. Ich dachte, ich bin im Fluss drin. Ich habe das im Griff. Mit den Spielern ist auch, glaube ich, relativ schnell ein Tor gefallen in der Anfangsphase. Es hat aber vielleicht 10 Minuten gedauert und dann hat mir jemand auf meine Schulter geklopft. Ich habe einfach weiter kommentiert. Mir nichts anmerken lassen.
Das ist der Wahr. Hast einfach weitergemacht.
Ja, ich dachte mir, das sind jetzt die ganz normalen Tests.
Ja.
Die versuchen dich jetzt ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Ob man da drauf reagiert, ob man so ein bisschen Störgeräusche ignoriert, was man damit tut, wie man damit umgeht.
Man sich verhaspelt vielleicht dann.
Genau solche Themen.
Ja.
Ich habe weitergemacht. Das hat mir ein zweites Mal auf die Schulter geklopft. Ich habe weitergemacht.
Völlig durch.
Ja, ich habe mir dabei gedacht, ja, dann ist es halt so. Es sind jetzt gewisse Widerstände, die musst du einfach überwinden. Kommentiert. Und irgendwann kam aber dann eine Hand vor mein Gesicht. Und in dem Moment wusste ich jetzt auch nicht mehr, was ich davon halten soll. Ja. Ich habe dann noch kurz weiter kommentiert, aber dann aufgehört. Der Kollege hat mich dann auch, glaube ich, in diesem Drehstuhl so ein bisschen gedreht vom Bildschirm weg. Und dann war mir klar, okay, jetzt bin ich fertig, was auch immer es bedeutet. Kurz danach habe ich gedacht, wahrscheinlich passt dann meine Art des Kommentierens nicht. Dann suchen sie was anderes. Dann ist es einfach so. Und dann hat mich der Kollege in einen recht dunklen Raum geleitet. Das war so ein Schnittraum, wo normal Spielzusammenfassungen geschnitten werden. Und da saß damals Marcel Reif, ich weiß das noch ganz genau, mit seinen grauen Haaren, komplett ernst. Und daneben noch ein anderer damaliger Mitarbeiter. Bin da reingegangen, sollte mich setzen, habe mich gesetzt und dann dachte ich mir, gut, jetzt gleich gehe ich nach Hause, habe ich die Erfahrung gesammelt. Aber dann sagt Reif vom Sinn, da machen wir jetzt nicht lange rum, sie sind's. Und damit war das Casting für mich beendet. Dann haben wir noch geredet, wie wir es machen, was ich kommentiere. Dann hieß es eben für die kommende Saison Champions League und ab direkt kommentieren sie Serie A, also die nationale italienische Liga.
Wahnsinn. Das ist ja schon ein Ritterschlag.
Das war schon schön.
Das war schon schön,
Es gab auch viele Rückschläge, wir haben ja schon drüber geredet.
Ja.
Das hat so geklappt. Das war einfach ein toller Moment, weil ich auch ehrlicherweise mit was anderem gerechnet hatte.
Ja.
Ich fand es zwar nicht schlecht, das Casting, was ich da geliefert habe, aber das war für mich irgendwie komisch, dass die mich dann so schnell da rausgeholt haben.
Ja.
Da dachte ich, okay, dann passt es nicht. Aber es war ganz anders. Sie wollten die Zeit nutzen und dann haben wir über alle organisatorischen Sachen noch geredet. Und dann ging es für mich ein paar Wochen später direkt los.
Was war dann das erste Spiel?
Das erste Spiel war, das habe ich noch im Kopf, Sassuolo gegen Cagliari, ein 0-0, ein übles 0-0. Das war wirklich eine Katastrophenpartie. Es gab kaum Highlights, es war Abstiegskampf in der Serie A. Ich habe tatsächlich neulich nochmal irgendwo davon Ausschnitte gesehen.
Echt?
Es war ganz witzig, da hast du natürlich dich nochmal gesehen vor einigen Jahren. Du warst noch ganz anders in deiner Art und Weise, wie du Fußballspiele kommentiert hast. Aber war schön, das nochmal zu sehen. Es gab auch in Durchgang 2, ich glaube, ein Highlight. Nicolo Barella, ein Spieler damals von Cagliari, schießt von der Mittellinie, aber der Torhüter kriegt noch die Hand dazwischen und verhindert da ein spektakuläres Tor. Ansonsten war es wirklich, also man hat versucht zu kochen, aber mit sehr geringem Gaseinsatz. Also da hat gar nichts gebrannt. Das war furchtbar. Aber für mich trotzdem ein super Fußballspiel, weil es einfach mein erstes war.
Die Sprüche sind der Wahnsinn. Wo nimmst du diese Sprüche her?
Das ist, glaube ich, lebenslange Vorbereitung. Also du redest schon auch beim Kommentieren viel in Metaphern.
Ja.
Und es ist so, dass dir die halt dann schon auch kommen. Du denkst schon im Allgemeinen, im Alltag immer mal drüber nach, was passiert hier vor dir, was für Situationen gibt es, ob du jetzt im Baumarkt einkaufen gehst und da steht eine Palette, dann denkst du vielleicht drüber nach, was kann eigentlich diese Palette? Kann man vielleicht mal irgendwann eine Palette einbauen? Einfach nur, dass du immer so die Gedankenspiele hast. Also du guckst da schon immer, was gibt's für Variationen? Gibt viel so Geschichten mit schönen Schüssen, was könnte man daran machen? So absolut schöner Schuss, makellos, ohne Hautunreinheit, solche Sachen. Du denkst dir da einfach immer so Sachen und manchmal funktioniert es nicht. Das gibt's auch, aber in der Regel einfach spontan sein. Und das ist auch das, was mich so fasziniert am Live-Kommentieren. Du hast diese 90 Minuten plus Vorlauf, Nachlauf, ein bisschen was in der Pause und danach ist vorbei. Dann ist gesagt. Viele sagen ja, das Problem ist auch, was gesagt wurde, wurde halt gesagt.
Richtig.
Aber für mich ist es irgendwie so, das mache ich auch am liebsten. Ich mache auch noch Zusammenfassungen teilweise nach den Spielen, aber dieses Live gefällt mir am besten.
Das heißt, du kannst dann mit diesem Druck deutlich besser umgehen als vielleicht andere. Es ist ja schon immer so ein kleiner Ritt auf der Klinge. Es gab schon viele Shitstorms wegen gesagten Dingen, die vielleicht nicht so hätten gesagt werden sollen und so. Also das ist schon ein großer Druck, mit dem man da umgeht.
Da schwimme ich voll mit. Die Shitstorms habe ich genauso.
Die nimmst du
das
mit. Die pushen dich.
Ich weiß nicht, ob die mich pushen, aber die hast du einfach. Das gibt die Branche her. Der Druck, ich weiß gar nicht, ob ich es so wirklich als Druck wahrnehme. Es ist einfach eine Gegebenheit der Branche. Ich glaube, den wirklichen Druck hat man dann, wenn man irgendwie Familienvater oder Mutter ist und gucken muss, dass die Kinder zu essen auf dem Tisch haben. Ich glaube, dann hast du mehr Druck, als wenn du jetzt in der Unterhaltungsbranche tätig bist und ein Fußballspiel kommentierst. Klar, es gibt Sachen, die sagst du und dann kommt das nicht gut an. Es ist auch einfach so, bei einem Fußballspiel gibt es zwei Mannschaften und die haben zwei Fanlager. Mhm. Und die Mannschaft, die gewinnt, bei den Fans ist dann in der Regel auch alles gut. Aber die anderen, die halt dann verloren haben, die haben immer Bock, dir irgendwas zu schreiben oder sich bei der Abo-Hotline zu beschweren, E-Mails zu schreiben. Also ich habe jetzt in der Rückrunde auch wieder den Clásico in Spanien kommentiert. Mhm. Da führte Real Madrid relativ schnell 2-0. Dann kamen Nachrichten, der Esser, das ist doch der totale Barcelona-Fan. Dann hat Barcelona das Ding gedreht und gewonnen. Dann war es wieder andersrum. Dann bist du wieder Fan von der anderen Mannschaft. Mhm. Also das sind so die Dinge, die musst du mitnehmen. Man muss natürlich gucken, sind Beleidigungen dabei? Wenn es Richtung Bedrohung geht, musst du da auch rechtlich aktiv werden. Muss sagen, das sind auch Dinge, die man vielleicht zu selten macht.
Ja.
Es ist eine bunte Mischung dabei. Es gibt auch viel positive Rückmeldung. Es gibt natürlich aber auch im Bereich Social Media Leute, die sich da einfach nicht beherrschen können.
Ja. Aber dir wird ja auch nahegelegt, neutral zu sein. Du als Journalist musst neutral sein.
Definitiv. Also das ist ganz wichtig als Fußballkommentator, wenn du da unterwegs bist, dass du eben die neutrale Linie fährst. Aber, und das gehört auch dazu bei einem Kommentator, du musst immer auch Schiedsrichterentscheidungen zum Beispiel einordnen. Mhm. Und wenn das halt ein Foul ist, musst du das auch so sagen können. Mhm. Und wenn dann halt die Fans der anderen Mannschaft kommen und was dagegen haben, dann ist das so. Da kannst du natürlich nichts machen. Und man muss auch gewisse Fanaktivitäten bewerten können. Mhm. Rassismus ist ein ganz schwieriges Thema, absolut zu verurteilen. Und da muss man auch klar seine Meinung dann zeigen als Kommentator. Das gehört einfach dazu.
Diskriminierung generell.
Alles. Ja. Alle diskriminierenden Verhalten, die auch in diesem Umfeld viel passieren, wie in der ganz normalen Gesellschaft, muss man sich von distanzieren. Und ich muss sagen, da verliere ich auch manchmal den Glauben, wie viel das passiert. Diskriminierung. Viel zu viel.
Jetzt aber aus der Sprecherkabine meinst du oder generell in der Gesellschaft?
Generell bei Fußballspielen und in der Gesellschaft, dass das immer noch so präsent ist. Ich kommentiere auch viel aktuell La Liga, spanischen Fußball. Mhm. Und da gibt es dann gerade auch Rassismus relativ viel.
Mhm. Ist es da so, ja?
Es ist noch recht ausgeprägt in Italien, die letzten Jahre auch. Da bin ich froh, dass es in Deutschland doch von der großen Masse deutlich anders ist.
Also ja,
ich glaube, da sind
oder?
Wir schon viel besser unterwegs und haben das auch einigermaßen im Griff. Es gibt immer wieder irgendwelche Vollidioten, die dann kommen und so einen Mist machen. Es ist aber dann auch eben toll, wenn du im Stadion bist und es passiert halt sowas von irgendeinem Individuum und der Rest geht dagegen. Mhm. Das sind dann schon auch wirklich schöne Momente, da denkst du, wir sind ja hier doch vielleicht auf dem richtigen Gleis unterwegs.
Also du siehst es schon auch mit als deine Aufgabe an, solche Sachen anzusprechen und entsprechend klarzustellen.
Das gehört definitiv dazu. Nicht nur so Diskriminierungssachen, generell auch Sachen, die Menschen vor dem Fernseher halt nicht sehen können. Darum bin ich auch im Stadion. Mhm. Es ist oft so, dass Pyrotechnik in den Übertragungen nicht gezeigt wird. Aber die Menschen sehen ja dann den Nebel, den Rauch.
Ja, klar.
Und das erkläre ich dann natürlich, was da gerade passiert. Oder wenn medizinische Notfälle sind, dann ist es ja oft so, dass die Stimmung in der Arena aufhört. Das ist auch so eine Gespürsache von den Fans, ist toll. Ich meine, die Saison hatte ich das bei Inter gegen Bayern. Da gab es auch einen medizinischen Notfall in der Champions League. Stadion war direkt ruhig. Die haben da alle durchgelassen, da wurde behandelt. Dann war relativ schnell klar, so schlimm war es nicht. Und dann war auch die Stimmung wieder da. Also das ist dann auch sowas, das beeindruckt einen. Dieses Gefühl vor Ort, wie diese tausenden Menschen da jetzt sehen, hier geht es um mehr als um Fußball. Und auch wenn ein Tor fällt. Dann fällt ein Tor, so richtig kriegt man es nicht mit von der Stimmung. Manche jubeln dann auch, aber es ist dann schon auch beeindruckend, wie man sich da verhält.
Deine Aufgabe als Kommentator ist es ja auch gerade diese Stimmung diese Emotion, dieses Gänsehautgefühl aus dem Stadion in den Fernseher oder an den Fernseher von Außenstehenden zu transportieren. Wie machst du das?
Es ist natürlich so, dass du vor Ort emotionalisiert wirst. Ja. Wenn du da sitzt, diese letzten 5 bis 10 Minuten, bevor ich kommentiere, die sind emotional extrem. Da läuft oft eine Stadionshow, es wird gesungen und du wirst dann wirklich da so reingezogen. Also dieses Spiel, das ist dann wie so eine richtige Starthilfe. Also das gibt dir dann richtig Energie, die hast du eigentlich eh schon, wenn du im Stadion bist, weil du weißt, besonderes Spiel, Champions League. Aber das sind nochmal die Momente, da genieße ich auch kurz. Ich sitze dann einfach auf der Tribüne, nimm meinen Kopfhörer so ein bisschen runter, weil dann hörst du die Stimmung nochmal besser. Du kannst dich zwar selber leiser oder lauter drehen, auch was die Stimmung angeht, aber oft ist es am allerbesten, du hast den Kopfhörer runter und hörst dann so richtig, was passiert. Und das emotionalisiert dich und genau das gibst du dann einfach in deinem Kommentar weiter. Das ist so, dass man das alles fühlt und das dann auch gut weitergeben kann. Es muss einfach authentisch sein. Wenn jetzt das kein so großes Spiel ist oder die Stimmung ist auch nicht so gut, passiert das auch nicht in dem Maße. Es muss einfach immer zu dem passen, was nicht nur auf dem Fußballfeld passiert, sondern auch, was sich in dieser Arena, was da passiert.
Diese 5 Minuten, 10 Minuten vor dem Spiel sind ja auch eigentlich prädestiniert dafür, Lampenfieber zu bekommen. Hat denn ein Lukas Esser Probleme mit Adrenalinkicks?
Nein.
Nein?
Nein.
Der ruht in sich. Leute,
also ich ruhe auch nicht immer in mir. Ich kann auch ein sehr emotionaler Typ sein. Ja. Das musst du, glaube ich, auch bei so Fußballspielen, weil das ja auch eben bei Toren durchaus mal eskaliert. Aber diese 5 Minuten, da hast du irgendwie diesen Stress des Tages hinter dir, wo du viel organisiert hast, noch viele Nebenschauplätze hattest. Mhm. Und diese 5 Minuten sind eigentlich die schönsten. Da sitze ich einfach in der Arena und genieße das. Und das ist auch der Moment, in dem ich manchmal realisiere, ich sitze jetzt hier gerade in der Arena und kommentiere gleich ein Spiel in der Champions League. Mhm. Das ist wirklich das, wo so alles von viel, was vorher passiert ist, also viel vorher ist passiert und dann wird das aber alles so auf eine gewisse Ruhe reduziert.
Du ruhst dann so in dir.
Da ruhig tatsächlich. Und dann weiß ich, jetzt geht's bald los, dann kriege ich aufs Ohr gesagt, noch 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute und dann zählt mich irgendjemand, bis eben die Übertragung beginnt, ab. Und dann lege ich los. Es ist tatsächlich bei mir auch so, ich habe keine speziellen Sprachübungen vorm Kommentieren.
Ja, manche machen das ja.
Es gibt Menschen, die sitzen da, machen das auch noch auf der Tribüne. Ich habe mir von Anfang an irgendwie vorgenommen, ich will einfach loslegen. Ich mache da nicht irgendwie groß vorher was. Ich setze mich da hin und wenn es losgeht, geht es los. Du hast natürlich noch einen Tontest, der ist aber oft vielleicht 1,5 Stunden vor der Partie. Das ist so das, wo du schon mal guckst, wie hörst du dich an. Ist natürlich noch nicht vergleichbar, weil da noch nicht so viele Fans aktiv sind. Aber das ist der Moment, wo du eben auch den Technikern dann im Studio signalisierst, du bist da, du bist von der Stimme her da und dann kann es eigentlich losgehen.
Du hast auch viele Geisterspiele kommentiert?
Hm? Ja, das war so wie die Stille gerade.
Ja.
Das war nicht so gut. Das war wirklich schwierig, Geisterspiele zu kommentieren. Also es war natürlich für uns gut, weil wir arbeiten konnten.
Wart ihr dann aber, ihr durftet ins Stadion oder nicht?
Ich war gegen Ende der Pandemie, ich glaube 2-mal bei einem Champions-League-Spiel im Stadion.
Und alles andere nicht?
Alles andere vom Sender aus. Also vor Ort in dem Sinne aus dem Sender heraus. Da war es auch schon schwierig. In der Arena war es vielleicht sogar noch einen Ticken schwieriger, weil sich das so anfühlt wie ein Kreisliga-Kick, aber du halt ein Champions-League-Spiel begleitest. Mhm. Das war wirklich schwierig, da den richtigen Weg zu finden an Emotionen. Weil da hast du auch nicht
dieses Emotionale. Ja, du hattest ja dieses Feeling nicht.
Du kannst da auch nicht die Tore so begleiten, wie du sie begleitest, wenn die ganze Arena voll ist, tobt und alles. Das war wirklich am Anfang auch ein schwieriger Prozess, da den richtigen Mittelweg zu finden. Es gab ja irgendwann tatsächlich von irgendwem die Idee, dass man einfach Atmosphäre einblendet in die Übertragung. Also da saß dann ein Tontechniker, der hatte Atmosphäre abgemischt und hat das dann auch versucht, so ein bisschen auf den Spielverlauf anzupassen. Aber das hat natürlich nicht so wirklich gepasst. Und mir hat es dann auch nicht gefallen. Ich muss sagen, ich habe die Spiele lieber kommentiert dann ganz ohne Atmosphäre, als so eine aufgesetzte. Es hat sich komisch angefühlt. Es war wirklich immer wie so ein Kreisliga-Kick, aber du musstest das richtige Maß an Emotionen reinbringen für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die ja auch erwartet haben, dass da jetzt jemand ein Champions-League-Spiel kommentiert.
Das heißt, was war schlimmer? Das 0-0 in deinem ersten Spiel oder die Geisterspiele?
Definitiv die Geisterspiele. Also ich hatte auch in einer Saison, ich glaube mal, 3 oder 4 0-0-Spiele hintereinander.
Oh, puh.
Aber das ist besser als die Geisterspiele.
Das ist aber auch trocken.
Das ist trocken. Es gibt natürlich manche 0-0-Partien, die sind gut.
Die sind gut und manche, die sind halt...
Das Schöne ist aber auch an so einem Spiel, das ohne Tore bleibt, da kannst du Geschichten erzählen. Da kannst du wirklich viel, was du normal in der Vorbereitung geleistet hast und nicht bringst, kannst du dann einfach auch mal loswerden. Das macht auch auf eine gewisse Art und Weise Spaß.
Ach was.
Das ist schon auch eine ganz spezielle Art. Ist natürlich schlecht, wenn du keine Geschichten hast.
Mhm. Aber du bereitest dich ja so gut vor, dass du immer so einen Riesenstapel Geschichten hast.
Der Stapel ist eigentlich immer da.
Ja.
Und das sind dann halt genau die Momente, in denen du auch solche Sachen einsetzen kannst. Wenn halt nicht viel in der Partie passiert, dann brauchst du Material, um das zu füllen, was halt auf dem Spielfeld nicht passiert.
Mhm. Wie kriegst du denn überhaupt diese Emotionen durchs Mikrofon? Wie funktioniert das? Geht es aus der Mischung? Sind es Soundeffekte, dein Bass in der Stimme, deine Worte natürlich auch?
Du lebst ja dieses Fußballspiel schon mit.
Ja.
Das ist auch irgendwie wie eine kleine Sporteinheit. Also wenn wirklich die Sendung dann vorbei ist und du sitzt auf dieser Kommentatorentribüne, bist du erstmal kurz fertig.
Mhm.
Das ist auch ein schöner Moment, aber du bist wirklich kurz fertig. Und wenn ich dann danach ins Hotel gehe, ist es auch oft so, dass ich nicht schlafen kann. Kein normaler Mensch kommt ja in der Regel direkt von der Arbeit, legt sich ins Bett und schläft. Du musst ja in der Regel noch so ein bisschen runterfahren. Und die Momente brauche ich dann auch, bis ich überhaupt mal schlafen kann. Also es ist in der Champions League auch wirklich so, dass ich oft wenig Schlaf habe.
Mhm.
Kann ja auch mal kurz sagen, wie so eine Woche aussehen kann, wenn wirklich viel los ist, gerade in der Liga-Phase, die früher die Gruppenphase war. Es kann sein, ich kommentiere Samstag und Sonntag ein Spiel zum Beispiel in La Liga. Am Montag fliege ich dann beispielsweise nach Manchester, kommentiere am Dienstag dort ein Champions League-Spiel. Flieg am Mittwoch zurück, kommentiere aus dem Sender ein Champions-League-Spiel, am Donnerstag ein Europa-League-Spiel, einen Tag Vorbereitung und dann das Wochenende wieder 2 Partien nationale Ligen. Da ist dann wirklich kaum Zeit zum Durchatmen.
Mhm.
Und wenn du dann das Spiel vor Ort hattest, kann es auch sein, dass du einfach mal nur 2 oder 3 Stunden Schlaf hast. Dann klingelt der Wecker, du gehst kurz zum Frühstück, Flughafen, wieder in den Sender, weitermachen.
Differenzierst du denn in deiner Tätigkeit als Kommentator zwischen den verschiedenen Ligen? Hast du da andere, weiß ich nicht, Werkzeuge, die du benutzt für jetzt die Deutschen oder für die Italiener oder für wie auch immer?
Es ist natürlich so eine Angebotsfrage.
Mhm.
Manche Ligen liefern hervorragende Statistiken, andere, auch die Bundesliga hat oft so Hintergrundartikel, wo du dann ein bisschen was über die Spieler erfährst. Also das ist so ein bisschen darauf auch abzielen, was halt angeboten wird. Aber vom Prinzip machst du immer das Gleiche, nur mit anderem Material, was für dich bereit liegt. Also es ist nicht so, dass du jetzt da differenzierst, hier muss ich anders vorbereiten. Es ist natürlich mehr Aufwand in internationalen Ligen, weil einfach die Sprache eine andere ist und du dich dann auch vielleicht noch mit anderen Dingen beschäftigen musst, die du sonst normal eh schon aus den deutschen Medien kennst oder weißt.
Mhm.
Das ist natürlich schon nochmal ein anderer Arbeitsaufwand. War für mich auch ganz gut, so hat damals Herr Reif auch gesagt, dass ich eben mit einer internationalen Liga angefangen habe, mit der Serie A, weil man da nochmal mehr das Recherchieren lernt.
Ja.
Da musst du es nochmal häufiger gegenchecken, dass das alles stimmt, was du daraus recherchierst. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Einstieg gewesen, weil du da wirklich dir dieses Werkzeug aneignest.
Mhm. Aber die Ansprache, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Gesellschaften in den verschiedenen Ländern so ein bisschen unterschiedlich sind. Die Ansprache bleibt dieselbe.
Das ist vom Prinzip das Gleiche.
Ja.
Weil vom Prinzip ist es egal. Gucken die Leute jetzt in der Schweiz Serie A oder Bundesliga, die wollen einfach das Produkt präsentiert bekommen.
Ja.
Und da gibt es keine Unterschiede. Du versuchst immer, dich nach bestem Gewissen vorzubereiten. Und dann eben den Menschen, die vor dem Fernseher sitzen, Unterhaltung zu bieten. aber auch dezent eben durch den Abend zu begleiten. Also es ist nicht so, dass der Kommentator im Vordergrund stehen soll, sondern du begleitest dieses Spiel. Ja.
Mit dem Herrn Reif bist du denn mittlerweile per Du oder seid ihr noch per Sie?
Also mit Herrn Reif bin ich per Sie.
Ja?
Solange er mir das nicht anbietet, werde ich ihn auch
das wäre dann jetzt so ein kleines Angebot. Ein kleines
vielleicht hört er ja zu.
Vielleicht
hört er vielleicht zu und schreibt mir nachher eine WhatsApp oder so.
Das wäre schön.
Sagt, jetzt ist es soweit. Also für mich ist er eine Respektsperson und solange er mich sieht und mir da nicht irgendwas anderes anbietet, werde ich es auch dabei belassen.
Das erste Spiel, das ihr zusammen kommentiert habt, hattest du da ein bisschen Aufregungsohrenschlackern oder auch nicht?
Da das noch gar nicht so lange her ist, ich glaube, das war vergangene Saison, also 2013-24, nicht die jetzt kürzlich zu Ende gegangene.
23-24, ja.
War ich da auch nicht aufgeregt. Also
natürlich
ich hatte,
nicht. Du,
ich
der hab, Lukas, der ist nicht aus der Ruhe zu bringen.
Doch, am Anfang natürlich. Als ich losgelegt habe, war ich aber komplett aufgeregt. Gerade als ich mein erstes Spiel in der Serie A kommentiert habe. Sassuolo gegen Cagliari, natürlich war ich da aufgeregt. Dann habe ich halt meine eine Minute geredet und dann war wieder gut. Das verfliegt dann relativ schnell, weil du kannst dich dann gar nicht mehr auf die Aufregung kommentieren. Mhm. Ich war natürlich auch aufgeregt, als ich mein erstes Champions League Spiel vor Ort kommentiert habe. Mhm. Das ist definitiv so. Da war ich damals auch, ich glaube, 5 Stunden vor Anpfiff in der Arena, damit da auch nichts schief geht, damit ich alle Wege weiß, damit ich alles koordinieren kann. Also völlig übertrieben. Aber es ist ja immer so, wenn man mit irgendwas loslegt, macht man es lieber vernünftig, als dann irgendwas eben nicht so gut zu machen. Aber das ist natürlich wie bei allem. Es kommt die Routine, es kommt die Erfahrung dazu und dann bist du auch nicht mehr aufgeregt. Ich würde sagen, vor diesen Champions-League-Spielen vor Ort bin ich positiv angespannt. Mhm. Das muss auch sein. Ich kann da jetzt nicht hingehen und so denken, och, ich gucke jetzt mal von meinen Freunden da Sonntagmorgen so ein Kreisligaspiel an. Dann hast du einfach nicht diesen Spannungsbogen. Ja. Dann hast du nicht das, was es braucht, um da eben adäquat auch durch so eine Partie zu führen. Das brauchst du.
Marcel Reif wird als souveräner, relativ stiller Co-Kommentator wahrgenommen. Nimmst du ihn auch so wahr oder habt ihr auch Momente, die das Publikum nicht sehen kann und die ihr nicht oft, also rauslasst, wo du dann vielleicht deinen Mute-Knopf drückst? So
tatsächlich haben wir sowas eher nicht. Ja. Also wir können unseren Mute-Knopf drücken, aber mit ihm ist es eine Co-Kommentatoren-Variante, dass er vielleicht 3 bis 4 Mal pro Halbzeit was sagt. Mhm. Also es ist nicht so, dass er die ganze Zeit auch eben was dazu beisteuert, sondern bei ihm ist es mehr so, dass er mit seiner ganzen Erfahrung das, was passiert ist, auf eine kurze Zeit zusammenfassen kann. Also er hat wirklich diese Fähigkeit, dass er das große Ganze sieht und dann in kurzer Zeit prägnant ausdrücken kann. Und das ist eben seine Rolle. Und da reden wir auch nicht so viel zusammen. Also wir haben eben diese Einblendung 3-4 Mal pro Halbzeit. Mit anderen Co-Kommentatoren kommentierst du dann eher wirklich von Szene zu Szene. Ich bin ab und zu mit Mladen Petric unterwegs, auch ehemaliger Bundesliga-Kicker. Und mit dem ist es dann so, der redet dann mehr. Also den binde ich dann auch in so Spielszenen ein. Wenn es gerade eine Chance gegeben hat, versuche ich eben dann den Übergang zu ihm zu machen. Und dann bringt er seine Expertise als ehemaliger Spieler ein. Ich finde, das ist immer super, wenn du einen ehemaligen Spieler bei dir hast. Der kann natürlich das auf dem Platz auch dann viel besser bewerten, wenn da Foul-Situationen sind. Oder wenn jetzt mal ein Stürmer, er war auch Stürmer am Mladen Petric, eine Riesenchance liegen lässt.
Ja.
Dann sagt er, ja, aber es war gar nicht so einfach. Das Standbein war zu nah zum Ball. Solche Analysen, die kann der natürlich perfekt bringen. Und da ist es halt auch entscheidend, da geht es dann ums Zusammenspiel mit dem Co-Kommentator und dem Hauptkommentator. Dass du witzige Sachen bringst, dass du Übergänge schaffst, dass es halt harmoniert. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und das finde ich auch gut an diesem Element. Also neben der Expertise hast du dann auch noch dieses Spielerische. Also dass der Hauptkommentator sich am Spiel entlanghangelt, wichtige Dinge erklärt und der Co-Kommentator dann noch so Farbelemente reinbringt. Er kann auch immer erzählen, wie war es damals für mich, wie habe ich die Situation gesehen. Das ist nochmal so eine Geschichte, die ich finde da sehr befruchtend ist.
Aber auch da, gibt es da so kleine Momente zwischen euch, meine ich, so dieses dass die Chemie stimmt, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt zusammen.
Definitiv.
So Augenzwinkern oder definitiv. Einen Spruch oder irgendwie sowas.
Also es ist auch so, dass man sich dann ab und zu auf der Tribüne berührt, weil man den Mute-Knopf nicht einschalten will. Wenn ich dann irgendwie möchte, dass er was anspricht, dann tippe ich ihm auf die Schulter und gucke ihn mal kurz an und mache vielleicht so eine Kopfbewegung. Weil es ist auch, finde ich, nicht gut, wenn es nur über Fragen geht, wenn der Co-Kommentator nur mit Fragen eingeleitet wird. Es soll einfach ein Zusammenspiel sein, für mich möglichst ohne Fragen, dass das ein harmonisches Gespräch ist. Man versteht sich dann auch, man guckt sich an, ich leite einen Satz ein, tippe ihn an, gucke ihn an und dann fängt er einfach an zu reden und dann fließt das so ineinander über. Es gibt natürlich auch Momente, da reden kurz mal beide, das passiert, dann überlappt das vielleicht ein bisschen, da hat man dann auch so ein gewisses Zusammenspiel und dann passt das auch wieder. Und natürlich mit dem Co-Kommentator hast du im Vorfeld Kontakt, da bespricht man sich. Die wissen ja auch ganz genau, was sie tun müssen. Ein Mladen Petric, sobald es da irgendwie von einer Mannschaft in den gegnerischen 16er geht und er redet, dann hört er auf und dann mache ich weiter. Weil er natürlich jetzt nicht irgendwie die Tore kommentiert. Also das ist einfach mein Job. Und wenn er sieht, es wird gefährlich, es geht Richtung gegnerischem 16er, dann beendet er entweder noch das Thema, was er hat, schnell, oder beendet kurz den Satz, dann gehe ich dazwischen, kommentiere das, was gerade passiert und danach machen wir die Geschichte zu Ende.
Dann muss man sich ja schon fast blind verstehen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist schon absolut spannend.
Es ist spannend. Ich mache das auch sehr gerne, weil du ja normal die 90 Minuten plus allem, was dazugehört, Vorlauf, Nachlauf, Pause, weil du das selber machst. Aber da ist nochmal dieses spannende Element dabei und es ist natürlich so, dass man sich verstehen muss. Und es gibt sicherlich auch Co-Kommentatoren, mit denen sich der Kommentator nicht so gut versteht. Und dann kann es sein, dass es ein bisschen stockt.
Dann kann das merkt man dann passieren. Als Zuschauer auch.
Das muss wirklich passen. Das probiert man auch am Anfang aus. Ich hatte früher auch noch einen Co-Kommentator für Spiele national in La Liga oder die großen Partien in Italien. Und da hat es auch super harmoniert. Und dann merkst du einfach, wenn man sich so gut versteht, dass das ein munteres Gespräch ist. Der eine weiß, wann der andere was sagen will. Und dann ist es einfach eine sehr schöne Seefahrt. Also da kommen dann keine Wellen in der Regel. Da bleibt es dann einfach so, dass man von A nach B fährt in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise.
Rückblickend, also du bist ja noch nicht am Ende deiner Karriere, aber jetzt vom Standpunkt heute rückblickend, was ist was für dich in deiner Kommentatorkarriere bisher sehr tief in Erinnerung geblieben ist? Was hat dich bewegt?
Die ganzen Menschen, die man auch vor Ort kennenlernen darf. Also du hast dann ja Kontakt mit ausländischen Medien auch. Du versuchst dich zu vernetzen. Ich habe einen Journalistenfreund in Spanien, in Madrid. Wenn ich eben irgendwas mit Aussprache brauche, schreibe ich ihm kurz. Er schickt mir, wie man den Spieler ausspricht. Und mit den Jungs, wenn du Zeit vor Ort hast, gehst du dann vielleicht auch mal weg, lernst deren Kultur ein bisschen kennen. Vom Prinzip, diese Champions League-Spiele, also es ist fast immer nur, du siehst den Flughafen, das Hotel, das Stadion und dann rückwärts. Aber die Momente, wenn du dann mal die anderen Kulturen so ein bisschen kennenlernst, die sind schon toll. Also ich versuche auch immer vor Ort einheimisch zu essen, ein bisschen einheimisch zu trinken. Und da habe ich schon Freude dran. Also ich bestelle dann auch in Spanien Sachen, die habe ich noch nie gehört oder noch nie gesehen. Muss gestehen, letztes Jahr in Madrid habe ich mal Rabo de Toro gegessen.
Was ist das?
Ochsenschwanzsuppe. Ich wusste am Anfang gar nicht genau, was es ist.
Ist das nicht auch eine schwäbische Sache eigentlich, gell?
Ochsenschwanzsuppe. Ah, ja, das ist echt schlecht. Auf jeden Fall war es gut. Es war wirklich, es hat fantastisch geschmeckt. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, das mal zu Hause selber zu machen. Ja. Hat aber bisher noch nicht geklappt irgendwie. Es gibt auch noch nicht.
Na gut, wer 122 Hotelübernachtungen im Jahr hat, also.
Es ist auch so, dass ich noch keinen Mensch gefunden habe, der jetzt gesagt hat, ich will unbedingt mit dir Ochsenschwanzsuppe essen.
Ja.
Gab es jetzt auch noch nicht. Ich habe mal ein paar gefragt. Nee, eher nicht so.
Also hier ist jetzt der Aufruf, wenn jemand mit dem Lukas Ochsenschwanzsuppe essen möchte.
Dann bitte
gerne direkt beim Lukas melden.
Problem ist halt, ich habe es auch noch nie selber gemacht. Das muss man fairerweise dazu sagen. Man soll ja auch immer die Packungsbeilage lesen und da steht drin, wer weiß, ob es am Anfang schmeckt.
Ja, vielleicht kommt ja jemand mit Rezept um die Ecke.
Da gibt es ja auch genug. Und es ist ja auch oft Versuch und Irrtum. Und fürs nächste Mal, beim zweiten Mal schmeckt es dann.
Ja.
Wenn es beim ersten Mal nicht schmeckt, heißt ja nicht, dass es nicht klappt.
Man erreicht dich gern auf Social Media?
Immer. Kann man mir immer schreiben.
Instagram, Lukas Esser.
Ja, ich glaube E-Doppel-S-E-R. Das ist mein Nachname im Grunde genommen. Aber vom Prinzip Lukas Esser.
Findet man dich auch. Also ich habe dich über Lukas Esser gefunden.
Dann klappt's auch so.
Wer gerne mal ein Spiel von dir hören möchte, also ein von dir kommentiertes Spiel, wie macht man denn das hier in Deutschland?
In Deutschland ist es aktuell schwierig, weil ich hier tatsächlich momentan nicht kommentiere. Aber wenn man in der Schweiz ist, dann kann man natürlich sehr gerne Blue Sport einschalten und mir dazuhören. Also es passiert immer mal wieder auch, dass ich da Nachrichten auf meinem Handy habe. Oh, ich war in der Schweiz. Hast du heute kommentiert?
Das ist ja nett.
Das passiert ab und zu schon mal.
Uns darf man gerne folgen auf Facebook unter Sportregion Stuttgart, auf Instagram unter Sport Stuttgart. Im Internet findet ihr uns unter www.sportregion-stuttgart.de. Lasst gerne ein Abo da, hier bei eurer feinen Podcast-Plattform. Und jetzt kannst du den deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern mal zeigen, wie gut du in deinem Job bist und moderierst jetzt hier einen imaginären Elfmeter und dann ab. Du darfst heute abmoderieren.
Dann sind wir heute also im Haus des Sportes und hier steht eine Tasse und zwei Gläser bereit. Wir gucken jetzt mal, ob ich dieses Glas zum Mund geführt bekomme. Ich habe nämlich mittlerweile ein bisschen Durst. So, der Esser hat ein bisschen einen müden Arm, weil er gestern zu viel Sport gemacht hat, aber das sollte noch klappen und jetzt nähert er sich und er schafft es. Er trinkt. Schaffst du es auch oder bist du müde?
Ich? Nee.
Du bist nicht durstig.
Ich habe kein Wasser mehr.
Das ist dann jetzt der Moment, um die Sache zu beenden.
So sieht's aus. Vielen Dank, Lukas.
Danke vielmals für die Einladung.
Danke, dass ihr auch reingehört habt und freut euch schon auf den nächsten Gast. Bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.